Ja, ich spreche heute über das Thema Wanted, Fürbitter. Fürbitter sind gesucht, nicht steckbrieflich, wie das Wanted vielleicht vermuten lässt, aber der Herr sucht Fürbitter. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema und ich kann heute wirklich leider nur die Basics eigentlich streifen davon. Aber ich finde es so ein total wichtiges Thema und ich nehme an, dass ihr heute Abend hier seid und auch ihr am Webstream, herzlich willkommen übrigens auch am Webstream. Ich begrüße jetzt besonders die Leute, die mir alle geschrieben haben, dass sie heute Abend zuschauen. Hallo, fühlt euch begrüßt. Und ich bin der Meinung, dass ein Gebetshaus höchstwahrscheinlich viele Menschen anzieht, die gerne beten oder die irgendwie da einen Zugang dazu haben und wahrscheinlich auch total viele, die eine richtige Berufung haben, Fürbitter zu sein und Beter zu sein. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir einfach da mal wieder ein bisschen drüber reden. Ja, mein erster Punkt ist einmal einfach die grundsätzliche Frage, wer herrscht denn eigentlich über die Erde? Das ist eine wichtige Frage, weil aus der entscheidet sich dann auch die Antwort, warum müssen wir eigentlich beten? Ja, John Wesley, vielleicht kennt ihr den, das war der Gründer der Methodistenbewegung, ein ganz toller Mann Gottes, hat gesagt, alles, was Gott auf der Erde tut, ist das Ergebnis der Gebete der Gläubigen. Alles, was Gott auf der Erde tut, ist das Ergebnis der Gebete der Gläubigen. Das ist jetzt theologisch nicht ganz ausgewogen. Da gibt es bestimmt auch theologische Strömungen, die sagen aber. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es tatsächlich stimmt. Was John Wesley damit sagen will, ist, dass der Herr sich gebunden hat, sozusagen daran, dass er gerne mit uns Menschen zusammenarbeiten möchte. Er müsste das gar nicht, weil er ist der große souveräne Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat uns gemacht und er ist total allmächtig. Da hat Johannes letztens sehr gut drüber gelehrt. Er ist komplett allmächtig, er könnte komplett alles so machen, wie er das möchte. Und er bräuchte uns eigentlich nicht. Aber er will uns. Die unter euch, die Kinder haben, die kennen das vielleicht, oder wenn die Kinder noch klein sind oder ihr erinnert euch, wie das denn war, als sie noch klein waren und sie wollten immer überall mithelfen. Stimmt's? Und ein guter Tipp an die jungen Eltern, lasst sie mithelfen, weil irgendwann hört es leider auf. Aber wenn man sie lässt, vielleicht bleibt es dann länger. Kinder wollen überall mithelfen. Die Mama backt einen Kuchen und das kleine Zweijährige möchte gerne einfach mithelfen. Und möchte den Teig rühren und möchte die Zutaten reintun. Und es gibt eine Riesensauerei. Und es würde alles so viel schneller gehen und besser und leichter, wenn das Kind nicht mithelfen würde. Stimmt's? Aber was ist nicht wunderbar an diesen wunderbaren, stolzen Kinderaugen, die sagen, ich habe mit der Mama den Kuchen gebacken, was dann die Mama total freut. Und ich glaube, dass es Gott so auch mit uns geht. Das ist doch ermutigend. Ja, ohne unsere Mithilfe würde alles schneller, besser und ohne mittlere Katastrophen abgehen, glaube ich. Aber der Herr liebt es einfach, mit uns Dinge zu tun, weil er ein Gott ist, der Beziehungen liebt und der uns einfach total mag. Am Anfang hat Gott gleich klar gemacht, als er Adam und Eva in den Garten gestellt hat, hat er gesagt in 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und das ist jetzt sehr, sehr poetisch ausgedrückt, aber was es eigentlich bedeutet, ist ganz einfach. Der Mensch soll über die Erde herrschen. Und jetzt soll der Mensch herrschen, so wie Gott herrscht. Gott ist eben ein Gott, der nicht uns beherrschen und unterdrücken will, sondern Gott ist ein Gott, der ein Gegenüber sich wünscht. Jemand auf Augenhöhe, jemanden, der sein Herz versteht, der ihn kennenlernt. Und so soll der Mensch auch über die Erde herrschen. Aber Gott gab Adam und Eva tatsächlich Autorität zu herrschen. Ja, heutzutage haben wir oft den Fall, dass Lehrer zum Beispiel sollen auch regieren sozusagen in ihren Klassenzimmern, aber sie haben eigentlich keine Autorität mehr. Das ist schwierig. Aber Gott hat den Menschen die Autorität gegeben, die Vollmacht, wirklich Herrscher zu sein. Im Psalm 115, Vers 16 lesen wir, der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. So, Adam und Eva hatten den Auftrag bekommen, über die Erde zu herrschen und hatten auch die dazugehörige Autorität. Und sie hätten auch die geistliche Autorität gehabt, die Schlange aus dem Garten zu vertreiben. Das ist ein krasser Gedanke, stimmt's? Sie waren die Herrscher, sie sollten herrschen über jedes Tier, über jedes Geschöpf, was da in diesem Garten war. Und sie sollten Autorität Gottes ausüben. Und sie hätten die Autorität gehabt, die Schlange aus dem Garten zu vertreiben. Und sie haben es nicht gemacht, leider. Die Herrschaft Adams über die Erde war so umfassend, dass er in der Lage war, sie an jemanden anderen zu übertragen. Und er hat es gemacht, Adam und Eva haben das gemacht und haben diese Autorität dem Feind übertragen. Das war jetzt nicht etwas, was sie bewusst gemacht haben. Sie haben eigentlich gedacht, dass sie immer noch die Autorität haben. Sie haben gedacht, dass sie dann sind wie Gott und dass sie Gott nicht mehr brauchen. Aber was dann tatsächlich passiert ist, ist, dass die Herrschaft über die Erde in die Hände des Teufels gegangen ist, weil Adam und Eva sich entschieden haben, der Schlange zu glauben und nicht dem guten Vater. Weißt du, dem du glaubst und dem du vertraust, dem gibst du Herrschaft über dich. Der Mensch ist also leider selbst verantwortlich dafür, dass alles entgleiste und die Erde heute kein Paradies mehr ist. Und der Mensch ist dafür verantwortlich, dass die Schlange so mächtig werden konnte. Und wenn du nicht glaubst, dass es so ist, dass der Teufel die Herrschaft über die Erde hatte, dann lies Lukas 4, Vers 6 bis 7, da wird es erklärt. Der Teufel sprach zu Jesus, das war die Versuchung Jesu, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, dieser Erde, alle Reiche dieser Welt, denn mir ist sie übergeben und ich gebe sie wem ich will. Wenn du nur vor mir anbetest, so soll dir alles gehören. Und Jesus hat nicht gesagt, Schmarrn, du hast ja die Autorität gar nicht. Die hat ja mein Vater. Nein, er wusste, dass der Teufel die Autorität hatte, deswegen musste Jesus kommen. Der Teufel hatte die Herrschaft. Aber dann kam Gott selbst als Mensch auf die Erde, um das zurückzuerobern, was Adam an Satan verloren hat. Jesus hat mit seinem Blut uns eine vollständige Erlösung erkauft. In Christus können wir nun wieder im Leben herrschen, weil wir gereinigt sind durch das Blut des Lammes, weil wir gerecht gesprochen sind und weil wir den Überfluss seiner Gnade empfangen. Das lesen wir in Römer 5, Vers 17. Jetzt ist alles wieder hergestellt. Wenn wir von neuem geboren sind, in Christus haben wir das alles wieder zurückbekommen. Jesus kam als der letzte Adam, das steht in 1. Korinther 15, Vers 45, um das zu vollenden und wiederherzustellen, was der erste Adam vermasselt hat. Er hat die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt. Und ihm ist nun gegeben alle Gewalt, alle Macht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Das lesen wir in Matthäus 28, das ist der Missionsbefehl. Weil ihm alle Macht und alle Autorität gegeben ist im Himmel und auf Erden, sollen wir nun hingehen und alle Völker zu Jüngern machen. Deswegen geht es überhaupt, deswegen ist es möglich. In Christus haben wir ein neues Leben empfangen. Wir sind von Neuem geboren und wir sind versetzt in das Königreich Gottes und können nun, weil wir in ihm leben, er ist quasi unser Lebenselement. Wir sind in zwei Welten gleichzeitig, hier auf dieser sichtbaren Welt, aber genauso gleichzeitig in der unsichtbaren Welt des Königreiches. Und deswegen können wir, weil wir in Christus sind, wieder seine Kraft und Autorität auf die Erde bringen und die wunderbare Herrschaft des Königs sichtbar machen auf der Erde. Denn von Anbeginn der Schöpfung war es Gottes Absicht, durch die Menschen auf der Erde zu wirken und nicht losgelöst von ihnen. Das finde ich so spannend. Ja, schon im Garten hat Gott gesagt, dass der Mensch herrschen soll. Der Mensch soll sozusagen repräsentativ sein für die Königsherrschaft Gottes auf der Erde. Gott hat sich entschieden, dass er nichts ohne die Menschen machen möchte. Er sucht Söhne und Töchter. Er sucht eine Braut. Er sucht Freunde. Als der dreieinige Gott sprach, was wir vorhin gelesen haben, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, da hört man direkt die Begeisterung Gottes raus. Ich glaube, das war nicht irgendwie so eine sachliche Ingenieurshandlung, sondern das war Leidenschaft pur. Lasst uns Menschen machen. Wow! Menschen nach unserem Bild, das wird so toll. Wisst ihr, und Gott wusste, was das für ein Risiko in sich birgt. Und er hat es trotzdem gemacht. Es war es ihm wert. Das ist das, was dieses Lied beschreibt, reckless love. Reckless heißt eigentlich verantwortungslos. Ja, egal was passiert, ich mache das einfach. So liebt Gott uns. Er möchte Freunde, er möchte keine Arbeiter für sich, er möchte keine Roboter, er möchte keine Maschinen, er möchte Freunde, er möchte ein Gegenüber. In Amos 3, Vers 7 lesen wir, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Das finde ich total schön. Bei Abraham hat er es auch schon so gemacht. Abraham war ein Freund Gottes, das bestätigt uns die Bibel mehrfach. In 1. Mose 18, Vers 17 heißt es, der Herr sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Da ging es um die Frage, soll Gericht über Sodom und Gomorra kommen oder nicht? Und er hat sich mit Abraham besprochen. Total krass, er kam einfach zu ihm und hat in einer vertraulichen Beratung mit ihm drüber geredet. Und Abraham hat noch mit ihm gehandelt und gesagt, ja, aber ich weiß, das ist ganz schrecklich, aber vielleicht sind doch noch eine Handvoll Gerechte in der Stadt. Dann verschon doch die Stadt. Und Gott hat gesagt, ja, das mache ich. Er fand aber leider nicht genügend Gerechte. Aber er wollte das nicht tun, ohne es Abraham vorher zu sagen, weil Abraham war sein Freund. In Jesaja 41, Vers 8 lesen wir davon, dass Abraham der Freund Gottes ist. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Oder in 2. Chronik 20. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Abraham war ein Freund Gottes. Und ich sag dir heute, Gott möchte, dass du sein Freund bist. Gott sucht dich als Freund. Durch die Bibel zieht sich der rote Faden, dass Gott und die Menschen ein Team sind. Er möchte das so. Er muss es nicht machen, aber er liebt es. Dass Gott Frauen und Männer sucht, die ihm treu sind. dass Gott sich ein Volk auserwählt hat, mit dem er seinen Plan zur Vollendung bringen kann. Dass Gott einen menschgewordenen Messias braucht. Dass Gott menschliche Hände gebraucht, um zu heilen, menschliche Stimmen, um zu sprechen und menschliche Führer, um sich auf den Weg zu machen. Menschliche Fürbitter, um in den Riss zu treten. Und wisst ihr, wir sind in Christus und wir sind auch gleichzeitig der Leib Christi. Stimmt's? Also Leib heißt eigentlich auf Deutsch Körper. Das kann man sich besser vorstellen. Leib klingt so geistlich, aber ich rede jetzt wirklich von dem Körper. Und Jesus ist das Haupt, sagt uns die Bibel. Und das Haupt ist schon im Himmel. Er ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel, aber er hat seinen Körper unten auf der Erde und das sind wir. Und er wirkt durch seinen Leib. Und dort tut er das, was er tun möchte, wenn seine Braut sagt, Herr, so wie du das gesagt hast, so will ich, dass es hier auf der Erde passiert. Und so kommen wir gleich zur zweiten Frage, warum sollen wir überhaupt beten? Die Jünger haben Jesus etwas gebeten, sie haben gesagt, lehre uns beten. Lehre uns beten. Sie hätten auch sagen können, lehre uns Tote auferwecken oder lehre uns zu predigen. Oder sie haben gesagt, lehre uns beten, Herr. Weil sie haben offensichtlich gesehen, dass die Gebetszeiten, die Jesus hat mit dem Vater, irgendwie anders waren als die Gebete, die sie sonst so gehört haben. Und sie haben auch einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Autorität und Vollmacht Jesu und seinen Zeiten im Verborgenen mit dem Vater. Und sie haben gesagt, lehre uns beten. Und Jesus hat gesagt, Matthäus 6, wenn ihr betet, dann sollt ihr beten. Ich nehme nur zwei Punkte jetzt raus. Ihr kennt das Vaterunser, hoffe ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir sollen bitten, dass das Reich Gottes kommt und dass sein Wille geschieht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sein Wille nicht automatisch auf der Erde geschieht. Er würde ja nicht von uns verlangen, dass wir um etwas bitten sollen, was sowieso passiert, ob wir jetzt beten oder nicht. Er sagt auch, unser tägliches Brot gib uns heute, bete das. Bete, dass Gott dir dein tägliches Brot gibt. Und obwohl er weiß, dass wir das brauchen, dass wir Essen und Trinken brauchen, aber er möchte gerne, dass wir ihn bitten. Und ich glaube, dass er das deswegen möchte, weil er einfach mit uns leben will. Er will nicht, dass die Dinge einfach automatisch zu uns fließen irgendwie, sondern dass sie kommen, weil wir eine Beziehung mit ihm haben und weil wir das aus der Beziehung mit ihm empfangen. An einer anderen Stelle gibt uns Jesus den Auftrag, dass wir beten sollen, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Matthäus 9, Vers 38. Ist doch interessant. Wir sollen Gott darum bitten, es liegt ihm bestimmt mehr auf dem Herzen als uns, dass die Ernte eingebracht wird, dass Menschen ausgesendet werden. Aber es wird nichts von selber passieren. Wir müssen darum bitten. Jesus sagt in Matthäus 7, 7 und 8, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Und in Jakobus lesen wir, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4, Vers 2, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Oder in Jakobus 5, 16 bis 18, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Unser Gebet setzt Kraft frei, die Gottes Wirken ermöglicht. Gott möchte mit uns leben und mit uns die Welt regieren. Er ist ein Vater, der Beziehung mit seinen Kindern leben will und er will mündige Söhne und Töchter haben. Martin Luther hat gesagt, Fürbitte ist Teilhabe an der Weltregierung Gottes. Fürbitte ist Teilhabe an der Weltregierung Gottes. Was für eine Ehre. Und Jack Hayford, das ist ein Pastor einer großen Gemeinde in Los Angeles, hat gesagt, Fürbitte ist im Wesentlichen ein Partnerschaftsunternehmen, bei dem der Gläubige Hand in Hand mit Gott zusammenarbeitet, um Gottes Erlösungsplan auf Erden zu vollenden. Das ist wirklich eine Ehre, dass Gott möchte, dass wir Fürbitter sind. Und das ist mein dritter Punkt. Gott sucht Fürbitter. Gott sucht nur drei Menschengruppen, lesen wir in der Bibel. Es gibt nur drei Gruppen von Menschen, drei Arten von Menschen, die Gott sucht. Das eine sind die Verlorenen. Dann sucht Gott Anbeter und er sucht Fürbitter. Und wichtig für uns einfach auch zu sehen, Gott sucht nicht Fürbitte oder Anbetung, sondern er sucht Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, die mit ihm leben, die ihn kennen, die ihn lieben. Das ist unser Gott. In Hesekiel 22, Vers 30 lesen wir: Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Das ist tragisch. Fürbitte heißt im Englischen Intercession und das kommt vom lateinischen Wort intercedere, was so viel heißt wie dazwischentreten und vermitteln. Fürbitte hat immer etwas mit Vermittlung und Vertretung zu tun. Vor dem Hintergrund der Schöpfungsgeschichte und des Sündenfalls sehen wir, dass Adam Gottes Vertreter auf der Erde sein sollte. Er sollte eigentlich Gott repräsentieren. Auf der Erde und in seinem Sinn über die Erde herrschen und sie verantwortungsvoll verwalten. Adam war der Repräsentant Gottes für alle anderen Geschöpfe und er war buchstäblich ein Vermittler, ein Fürbitter. Aber weil Adam versagt hat, kam Jesus, der jetzt unser Mittler und Fürbitter ist. Und das beweise ich euch biblisch, Römer 8, Vers 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Oder in 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Oder Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Und weil wir ja manchmal ein bisschen komische Gottesbilder haben, möchte ich einfach dazu sagen, das muss man sich nicht so vorstellen, dass Jesus irgendwie versuchen muss, den Vater zu beschwichtigen, ja, der total stinksauer auf uns ist, weil wir wieder alles verbockt haben und irgendwie dem Vater sagt, reg dich nicht auf, ja. Irgendwie so, bleib sitzen, ganz ruhig atmen. Ich kümmere mich drum. So ist es nicht. Sondern Jesus ist unser hoher Priester und Fürsprecher, Fürbitter bei dem Vater. Und da geht es mehr um eine rechtliche Angelegenheit. Das ist wie vor Gericht, weil das Problem ist, dass wir einen Ankläger haben. Da klagt uns jemand an. Und er hat auch noch Recht. Ja, also es ist nicht so, dass er irgendwie völlig grundlos uns anklagt. Der Ankläger der Brüder, das ist der Teufel, der klagt uns an und er bringt die Sünden, die wir tun und in denen wir noch leben oder was auch immer wir gemacht haben, und klagt uns vor Gott an. Und da steht einer, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt getragen hat. Und der sagt: Ich habe den Preis für die Sünden dieser Tochter Gottes, dieses Sohnes Gottes schon bezahlt. Diese Tochter Gottes, dieser Sohn Gottes ist schuldlos. Ich spreche ihn oder sie frei. So kann man sich das vorstellen. Und das ist sozusagen nur etwas, dass Jesus dasteht und sagt, hier, diese Tochter Gottes, dieser Sohn Gottes ist bekleidet mit meiner Gerechtigkeit, gewaschen mit meinem Blut. Ich habe bezahlt. Und diese Person ist frei. Das ist seine Aufgabe als Fürbitter vor dem Thron Gottes. Er sagt nur, was passiert ist und dass dann das Urteil gefällt wird über dich, nämlich unschuldig. Weil das Urteil über das Lamm Gottes gesprochen worden ist. Er wurde für schuldig befunden, obwohl er unschuldig war. Aber er hat deine und meine Sünde für uns getragen und die Todesstrafe bezahlt. Mit unseren Fürbittegebeten machen wir uns eins mit dem Dienst unseres großen hohen Priesters und Fürbitters Jesus Christus. Wir treten sozusagen hinein in diesen Dienst, den Jesus tut, und machen dasselbe wie er, weil wir sind schließlich seine Jünger. Wisst ihr, im Hebräischen ist die Ausbildung zum Rabbi war einfach die, dass du zu den Füßen dieses Rabbi gesessen bist und einfach alles auswendig gelernt hast, was er gesagt hat. Du hast es genau so gesagt wie er, mit den gleichen Witzen an der gleichen Stelle, mit dem gleichen Akzent oder so. Und jeder konnte sofort, wenn du angefangen hast zu reden, sagen, ah, das ist ein Schüler von dem und dem Rabbi. Und das ist die Vorstellung von Jüngerschaft, die Jesus hatte. Ja, wir sitzen zu seinen Füßen und wir folgen ihm einfach nach. Wir machen alles so, wie er es macht. Er hat gesagt, wir sollen die gleichen Dinge tun wie er und noch größere. Und er hat gesagt, lernt von mir. Denn ich bin demütig, ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Lernt von mir, seid so, werdet so wie ich. Und wir alle wissen, dass man das nicht machen kann. Ich kann nicht entscheiden und sagen, ich werde jetzt so wie Jesus, sondern es braucht wirklich eine neue Geburt. Es braucht eine neue Schöpfung, weil ich kann es nicht. Aber der Herr hat in mir ein Wunder vollbracht. Er hat mich neu gemacht und dich auch. Er hat dich von Neuem geboren und du bist jetzt eine neue Schöpfung, die im Reich Gottes leben kann und empfangen kann, den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit jeden Tag 10-mal, 1000-mal, 10.000-mal. Und dadurch kannst du herrschen im Leben mit Christus, nicht aus eigener Kraft. Aber das bedeutet letztendlich Jüngerschaft. Wir treten ein in den Dienst Jesu. Da gibt es so verschiedene Aspekte. Ja, das eine ist der Dienst der Versöhnung, den uns Christus gegeben hat, weil er ist der ultimative Versöhner. Wir sind seine Jünger und wir sagen einfach genau das Gleiche wie er. Da ist eine große Kraft drin. Du musst dir nicht selber ausdenken, was du sagst. Du sagst einfach das, was Jesus sagt über dich und über andere Menschen. Als Fürbitter treten wir ein in den Sieg, den Jesus vollbracht hat am Kreuz, und wir verbreiten die Ergebnisse dieses Sieges auf der Erde. Wir verteilen die sozusagen, wir teilen die einfach aus. Und das kann man sich so vorstellen wie die Jünger, die eine Menge von 5000 Leuten speisen sollten mit nur 2 Fischen und 5 Broten. Und Jesus hat das vermehrt und dann hat es plötzlich gereicht. Und so ist es auch. Wir treten einfach ein in das, was Jesus getan hat, und teilen das aus unter den Menschen. Jesus, unser Erlöser, will durch unsere Gebete Erlösung durch uns weitergeben. Jesus, unser Mittler und Fürsprecher, will durch uns vermittelnd und fürbittend wirken. Jesus, der uns vertritt vor dem Thron Gottes, will, dass wir seine Vertreter sind. Jesus, der Sieger, will, dass sein Sieg durch uns sichtbar wird. Und Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat, hat uns den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. Jetzt ist die Frage, wie wird man denn ein Fürbitter? Fürbitte, musst du wissen, ist vielmehr eine geistliche Position, die du einnimmst, als das, was du sagst. Also die Zeit, die du verbringst, sprechend zu beten. Das ist irgendwie zweitrangig. Fürbitte ist mehr eine Position. Ich erinnere uns nochmal an die Stelle von Hesekiel 22. Ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land. Das heißt, du trittst in den Riss, in den Graben, der zwischen Gott und der Situation steht. Du stellst dich in den Riss, überbrückst den Graben zwischen Gott und der Situation, die noch nicht im Willen Gottes ist. Und du betest, dass der Wille Gottes in dieser Situation geschieht, im Leben dieser Person oder dieser Nation oder dieser Familie oder einfach in dieser Situation. Das ist eine geistliche Position. Genauso ist das Gleiche eigentlich, letztendlich die Stelle in Jesaja 62, wo es heißt: O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Das heißt, du kannst sagen, ich trete in den Riss, oder du kannst auch sagen, ich positioniere mich als Wächter auf der Mauer. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir uns von Gott da hinein positionieren lassen. Und dann ist es so, dass quasi du als Fürbitter wirksam bist, auch wenn du gerade nicht Worte verwendest, um für diese Person, Nation oder Position oder Situation zu beten. Also ich zum Beispiel, der Herr hat mich gesetzt, er hat gesagt, ich soll in den Riss treten als Fürbitterin für Johannes Hartl. Und ich bete jetzt nicht Tag und Nacht nur für Johannes Hartl, aber ich bete regelmäßig für ihn. Aber ich bin irgendwie in dieser Position und ich gehe da nicht mehr raus. Also das heißt, der Herr darf mich ansprechen. Der darf mich erinnern. Er darf mich sogar nachts aufwecken und sagen, bete jetzt. Oder versteht ihr, ich bin wie einfach präsent in dieser Fürbitte, auch wenn ich gerade nicht bete mit Worten, sondern ich stehe, aber sagt, an mir kommst du nicht vorbei, Feind, ja, irgendwie. Ich stehe hier als Wächter auf der Mauer und ich kriege das mit, ich bin wach im Geist, auch wenn ich schlafe. Ich bin wach im Geist, auch wenn ich was anderes tue, weil ich habe diese geistliche Position. Das ist unsere Aufgabe als Fürbitter, durch Gebet im Geist unsere Städte, Gemeinden, Familien und Nationen zu sehen, um mögliche Gefahren oder Dinge, die nicht im Willen Gottes sind, zu erkennen und dann in den Riss zu treten und den Willen Gottes über die Situation auszubeten. Wie wirst du ein Fürbitter? Schreib dich ein in die Armee des Herrn. Und sage ihm, dass du ein Wächter sein möchtest, dass du ein Fürbitter sein möchtest. Bewahre dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Ein reines Herz hilft dir, dass du klar im Geist sehen kannst und die Bereiche identifizieren kannst, in denen dich Gott als Fürbitter positionieren will. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass Leute, die so eine Berufung haben, Fürbitter zu sein, die haben auch meistens so einen Blick für Nöte und die möchten gern immer in jede Lücke springen, die sich auftut, jeder Not abhelfen und immer die Welt retten. Aber das dürfen wir auch nicht, sondern der Auftrag muss wirklich auch vom Herrn kommen. Wir dürfen es nicht selber einfach entscheiden, ja? Sondern frag den Herrn, also gerade wenn du in der Gefahr bist, dass du dir zu viele Sachen dann auflädst, sondern es kommt dann wirklich darauf an, wofür hast du ein Mandat, wofür ruft dich der Herr? Und da habe ich drüber geredet in dieser Lehre über Autorität im Gebet, die es auch bei uns auf der Homepage noch gibt. Falls euch das interessiert, könnt ihr das noch anhören. Wenn man davon ausgeht, dass du dich eingeschrieben hast in die Armee des Herrn und gesagt hast, du möchtest ein Wächter sein, dann kann es wirklich passieren, dass du sozusagen immer in Rufbereitschaft bist, wie so ein Arzt oder so, der seinen Piepser immer dabei hat und der einfach dann, wenn es piepst, dann den Herrn fragt, für was brauchst du mich jetzt? Ich bin da, Herr. Ja? Und Gott hat dann sozusagen auch die Möglichkeit, dich zu alarmieren für eine bestimmte Nation, für eine bestimmte Stadt, für eine Familie, dafür, wo du gesetzt bist, Fürbitte zu tun. Und dass du dann auch da reintrittst. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, dass du für Leute betest, die du gar nicht kennst. Du hast irgendwie einen Eindruck, du siehst in der Gebetszeit plötzlich, hast du irgendwelche Menschen vor Augen, Menschengruppen, Volksgruppen oder auch einzelne Menschen. Oder du liest irgendetwas und hast den Eindruck, da ist gerade was, wo du beten sollst. Das kann auch passieren und ganz oft wirst du auch auf der Erde vielleicht nie erfahren, was das jetzt bewirkt hat. Aber im Himmel werden wir dann, glaube ich, mal staunen. Weil jedes Gebet, das wir beten, hat Kraft. Und in der Bibel heißt es, die Engel sind die Täter seines Wortes. Wenn wir beten, dann ist es so, wie wenn unsere Worte den Engeln Aufträge geben, das dann auszuführen. Das ist echt spannend. Also da ermutige ich dich auch, wenn du in der Gebetszeit bist oder auch in der Fürbittezeit mit anderen Leuten, dass du mal ein bisschen im Geist guckst, was da eigentlich alles passiert. Also ich glaube, dass viele von euch da wirklich mehr sehen werden. Und da werden wir nachher auch dafür beten, dass Gott euch da die Augen öffnet, dass ihr stärker auch hinter die Kulissen schauen könnt, was da eigentlich abgeht, wenn ihr betet. Weil das ist wie die Engelarmeen stehen so da und warten, dass du betest und dann geht's los. Dann fliegen die dahin und die machen das und die machen das und dann tut sich was im Geist. Total spannend. Wenn Fürbitte mehr eine Position im Geist ist als gesprochene Worte, ist es auch möglich, Fürbitte zu tun ohne Worte. Zum Beispiel durch Tränen oder durch Seufzen, Stöhnen, ja sogar Geburtswehen zu erleiden. Sowas gibt's. Mir ist es noch nicht passiert, aber kann ja noch kommen. Aber weinen oder einfach zu merken, dass du im Geist was zur Geburt bringst oder dass da ein Widerstand ist, aber dass du ein Drängen hast vom Herrn, da dran zu bleiben, bis es durch ist, das ist alles auch Fürbitte. Und jeder Christ ist berufen zu beten. Das ist ganz normal. Jeder Christ ist auch berufen, Fürbitte zu tun. Aber es gibt auch Menschen, die auf besondere Weise den Auftrag haben, Fürbitter zu sein. Das ist dann eine besondere Berufung und Salbung, die den normalen Fürbitteauftrag, die jeder hat, übersteigt. Und auch diese Leute, die kriegst du meistens gar nicht raus aus dem Gebet, weil die einfach so ein Verlangen nach der Gegenwart Gottes haben. Die musst du nicht überreden, bete doch mal, sondern die musst du eher sagen, hey, komm, jetzt iss mal was oder so. Aber Fürbitte ist keine so einfache Berufung. Also wenn du wirklich diese Berufung hast zum Fürbitter, das ist etwas, was total im Verborgenen stattfindet. Das ist wirklich etwas, was Menschen in der Regel nicht sehen. Das erfordert sehr viel Demut. Meistens bekommen die Fürbitter kein Lob von Menschen. Ja, die Menschen wissen ja noch nicht mal, dass jemand gebetet hat. Ich bin überzeugt, dass viele Leute, von denen wir noch nie gehört haben und über die auch keine Bücher geschrieben worden sind, im Himmel zu den ganz Großen gehören. Wenn wir mal da ankommen und sehen, was für geistliche Riesen da sitzen, die wir gar nicht kennen, aber die einfach ganz treu im Verborgenen gebetet haben, bin ich überzeugt, dass auch manche Menschen, die jetzt sehr sichtbar sind, vielleicht im Himmel gar nicht so groß sind. Nicht alles, was du von außen siehst, hat so viel Ewigkeitswert. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand, der sehr sichtbar ist, im Himmel auch sehr groß ist. Also damit möchte ich nicht sagen, entweder oder. Sondern ich möchte nur sagen, dass oft die Dinge, die wir sehen, sind manchmal gar nicht die Sachen, die vor Gott so sehr zählen. Und dieser Dienst des Fürbitters ist unermesslich wichtig, weil es passiert einfach nichts. Durchbrüche, Siege im Sichtbaren kommen immer nur dann, wenn vorher im Unsichtbaren ein Sieg durchgekämpft worden ist. Und in der Regel passiert das im Gebet. Fürbitte hat viel mehr damit zu tun, wer du bist, als was du tust, wie eigentlich alles im Königreich Gottes. Es hat total viel damit zu tun, vom Heiligen Geist erfasst zu werden, sodass du sein Wirken und die Sehnsucht auf Gottes Herzen mitkriegst. Du wirst sehr nahe am Herzen Gottes leben. Wenn du da drin wachsen möchtest, dann kultiviere diesen Ort der Begegnung, deinen inneren Garten, dein Herz. Such den Herrn täglich. Nimm dir Zeit in seiner Gegenwart für eine bedeutsame Berührung mit Gott. Jeden Tag brauchst du die. Du brauchst jeden Tag frisches Manna. Man wird jetzt auch nicht unbedingt ein Fürbitter, indem man Lehren darüber hört oder Bücher liest, obwohl es natürlich nicht schlecht ist, das zu tun. Aber es geht mehr darum, selbst vom Heiligen Geist ergriffen zu werden. Eins der besten Bücher über diesen Dienst der Fürbitte, das ich gelesen habe, ist von Norman Grubb und es heißt Rhys Howells Fürbitter. Und das ist leider auf Deutsch gerade vergriffen, aber es gibt es noch auf Englisch und ich hoffe, dass sie es wieder auflegen, weil das ist echt ein total gutes Buch. Rhys Howells war der Hauptfürbitter hinter den Kulissen der Erweckung in Wales um 1900. Und er hat gelebt von 1879 bis 1950. Und dann gab es noch einen, über den auch Bücher geschrieben worden sind, der sehr bekannt ist, der heißt Daniel Nash. Geboren 1775, gestorben 1831. Und man hat ihn Father Nash genannt und er war der Fürbitter von Charles Finney. Und er ging normalerweise Tage oder Wochen, bevor Finney zum Predigen in die Stadt kam, schon in die Stadt und hat den Boden geistlich vorbereitet. Und er hat entweder einen Kollegen mitgenommen namens Abel Clary oder vor Ort hat er sich ein, zwei Männer geschnappt und hat mit denen einen Pakt geschlossen und gesagt, du, bist du bereit, mit mir das durchzubeten? Und ich weiß nicht, ob die Männer wussten, auf was sie sich da eingelassen haben, aber er hat meistens jemand gefunden. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die ich besonders toll finde, die einfach so ein bisschen zeigt, in welcher Dimension sich das Ganze abspielt. Bei einer Gelegenheit, als Charles Finney, der große Erweckungsprediger, in eine Stadt kam, um Erweckungsveranstaltungen durchzuführen, kontaktierte ihn eine Frau, die eine Pension führte. Sie sagte, Bruder Finney, kennen Sie einen Father Nash? Er und zwei andere Männer sind seit 3 Tagen in meiner Pension, aber sie haben noch keinen Bissen gegessen. Ich öffnete die Tür und schaute vorsichtig ins Zimmer, denn ich hörte sie stöhnen und ich sah, dass sie auf dem Boden lagen, auf ihrem Angesicht. So geht das schon seit 3 Tagen, dass sie auf dem Boden liegen und stöhnen. Ich glaube, es ist ihnen etwas Schreckliches passiert. Aber ich hatte Angst, hineinzugehen und ich wusste nicht, was ich tun soll. Würden Sie bitte mitkommen und nach ihnen sehen? Das ist nicht nötig, sagte Finney. Sie haben nur den Geist des Gebets und erleiden gerade Geburtswehen. Also in der Gebetsversammlung wäre ich auch mal gern dabei gewesen. Und ich hoffe, dass ich sowas noch erlebe, dass der Geist des Gebets so stark kommt und dass es uns so ergreift, dass wir nicht mehr aufhören können und Dinge wirklich im Geist durchzugewähren. Ich glaube, dass es wirklich die Voraussetzung ist für Erweckung, auf die wir zugehen und wo wir hinwollen. Ich glaube, dass Gott diese Kategorie, diese Qualität von Fürbittern hervorbringen möchte. Und die Frage ist nachher an dich, glaubst du, dass der Herr dich ruft, tiefer hinein in diesen Dienst, in dieses Gebet, in diese Art zu beten, in diese Art, dem Herrn ganz zu gehören, sich ganz hinzugeben. Das Prinzip des reinen Herzens ist schon mein letzter Punkt. Könnt euch freuen. Ein Fürbitter ist jemand, der sehr nah am Herzen Gottes ist. Gott vertraut den Fürbittern seine Geheimnisse an, sodass sie seine Geheimnisse auf ihr Herz nehmen können. Und je reiner unser Herz ist, also rein heißt in dem Sinn von unvermischt, ja pur, sowas wie reines Gold ist geläutert, ist frei von Verunreinigungen. Und wenn ich von dem reinen Herzen spreche, dann meine ich genau das. Es geht nicht darum, dass du nie wieder sündigst oder so, weil du wirst wieder sündigen. Das ist nicht das Ding, sondern unvermischt, dass du ein Herz hast, das fokussiert ist auf den Herrn, das wirklich ihn mehr als alles andere sucht und ihn mehr als alles andere liebt. Das ist ein reines Herz, das nicht abschweift, das nicht sich versucht zu sättigen mit selbstgemachtem Zeug, sondern das sich sättigen will von den Gütern seines Hauses. Und es reicht schon, wenn du nur sagst, Herr, das will ich haben, da will ich hinwachsen. Dann sagt der Herr schon, alles gut, 100%. Wirklich, beim Herrn ist es so. Es geht nur immer darum, die Tür aufzumachen, zu sagen, Herr, das will ich will da hineinwachsen. Und der Herr sagt, ja, das werte ich als echte Liebe. Das reicht mir schon aus, weil ich werde dich da hineinführen. Weil schließlich ist er alles, er macht es alles. Du kannst eh gar nichts machen. Du kannst dich nur hinhalten. Du kannst nur die Tür aufmachen. Du kannst nur sagen, ja, ich will das. Gott wartet darauf, dass wir ihm diese Tür öffnen und sagen, ja, Herr, ganz Hingabe. Das ist ein tolles Wort. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst, aber für mich ist es, schmeckt es nach Freiheit, schmeckt nach Leben. Ganz Hingabe. Ich glaube, dass das der Ort ist, an den wir eigentlich alle wollen, weil dann sind wir komplett frei, uns in dem zu bewegen, was Gott für uns hat. Und es ist ein Weg, den wir mit Gott gehen und Gott lockt uns immer näher zu sich. Dass wir immer mehr loslassen können, was wir in der Hand haben, wo wir festhalten. Damit er uns das geben kann, was er für uns hätte. Und es ist meistens so viel besser als das, was wir aus eigener Kraft versuchen zu halten. Fürbitter wie zum Beispiel Rhys Howells, das ist das Tolle an dem Buch, also wenn du gut Englisch kannst, dann lies es einfach auf Englisch, weil es lohnt sich so, sagen, dass sie mit Gott diesen Weg geführt worden sind, wo Gott sie immer wieder gefragt hat oder sie gebeten hat, sich ihm komplett hinzugeben, komplett auszuliefern. Und dann war das irgendwie die Voraussetzung dafür, dass Gott sie ganz ergreifen konnte mit seinem Geist und sie ganz erfüllen konnte auf eine Art, wie wir noch ahnen, dass es vielleicht sowas gibt. Aber er hat da drin dann gelebt. Aber es hat ihn echt auch ein paar komische Sachen dann gekostet. Zum Beispiel hat Gott ihn einmal gebeten, dass er ohne Hut auf die Straße gehen soll. Immer wenn er rausgeht, dass er seinen Hut nicht aufsetzen soll. Und es kommt uns vielleicht lustig vor, aber damals war es komplett unschicklich, für Männer ohne Hut auf die Straße zu gehen. Es ging gar nicht. Da warst du fast wie so ein Obdachloser oder sowas. Also das hat ihn echt seinen Stolz gekostet. Das war ganz schwierig. Aber er hat es gemacht, weil der Herr hat ihm immer so kleine Sachen gesagt. Jetzt die nächste Phase ist, du gehst ohne Hut auf die Straße. Und dann ist wieder was von seinem Stolz gestorben. Und Gott hat ihn da wieder näher an sich gezwungen und war wieder viel stärker alles für ihn. Ja, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, bist du wirklich ein freier Mensch, stimmt's? Und Gott möchte uns in diese Freiheit hineinführen. Wenn wir uns an Gott hingeben und alles, was wir sind und haben, ihm geben, dann beginnt er einen Reinigungsprozess in unseren Herzen. Und er hat es nie eilig. Er nimmt sich die Zeit, die es braucht, um unser Herz zu transformieren, zu reinigen, zu läutern, dass es eben unvermischt ist plötzlich. Dass es nur noch eine Sehnsucht hat, nämlich mehr von dir her. Und dann sind wir auch immer mehr in der Lage, sein Herz zu erfassen und seine Anliegen aufzunehmen. Dann geht es auch nicht mehr so sehr nur um unsere Befindlichkeiten und um unsere kleinen Problemchen, sondern dann sind wir frei von uns und können mal uns um Gottes Probleme kümmern. Seine Anliegen, weil er möchte eine Braut, er möchte gerne die ganze Erde erfüllen mit seiner Gegenwart und möchte gern den Duft seiner Erkenntnis an allen Orten ausbreiten. Und es ist ihm eine große Not, dass noch so viele Menschen ihn nicht kennen. Und wenn das mal unsere größten Probleme sind, dann glaube ich, sind wir ziemlich frei. Aber ich glaube, dass es möglich ist. Und ich glaube, dass es für mich möglich ist, dahin zu kommen. Und ich glaube, dass es für dich möglich ist, dahin zu kommen. Und ich glaube, der Herr will uns dahin bringen. Ich glaube, der Herr wird das, was Menschen sich vorstellen unter Christen, komplett revolutionieren, weil sie merken, dass wir anders sind. Im Moment sind wir noch nicht so viel anders als die Welt. Aber ich glaube, der Herr macht was Großes. Und der Herr möchte, dass er den Duft seiner Gegenwart verbreitet durch uns, dass er die Schönheit seines Reiches demonstriert durch uns und nicht nur durch Zeichen und Wunder, sondern auch durch eine Reinheit des Herzens, eine Unvermischtheit des Herzens, die nicht ideologisch ist, fanatisch, nicht rechthaberisch, sondern die einfach total sanftmütig und demütig ist, sich total ausgeliefert hat an ihn und total erfüllt ist von seiner Gegenwart. Und jeder Mensch, der Gott begegnet in dieser Art, glaube ich nicht, dass der eine Chance hat, groß zu sagen, das will ich nicht. Also der hat schon die Chance, aber der will das dann wirklich, weil das ist so schön und es ist so herrlich und das ist das, wonach wir uns alle total sehnen. Und wisst ihr, man sagt von Charles Finney, wenn er in eine Stadt kam, weil vorher Father Nash und seine Freunde schon gebetet hatten, da war die Gegenwart Gottes so stark, das Licht war so hell, dass die Leute zum Teil in den Fabriken, wo sie gearbeitet haben, auf die Knie gefallen sind, um Gnade geschrien haben und laut ihre Sünden bekannt haben, weil sie wussten, sie gehen in die Hölle. Das hat nicht Charles Finney ihnen erzählt. Das hat der Heilige Geist ihnen gezeigt, weil das Licht so hell war. Je heller das Licht der Offenbarung Gottes ist, desto deutlicher siehst du, wie hässlich Sünde ist, wie ekelhaft. Und da will ich hin, da will ich hin. Das will ich in Deutschland noch sehen. Das will ich noch sehen, Leute. Und ich glaube, dass es das Herrlichste ist, was es gibt. Da spürst du was von dieser Erlösungskraft des Blutes des Lammes. Da siehst du plötzlich ganz deutlich, um was es geht. Und da sieht man Jesus. Da sieht man gar nicht mehr so sehr die Menschen. Man sieht dann nur noch ihn. Und das möchte ich sehen. Ja, das ist letztendlich der Weg, wie wir zu solchen Fürbittern werden. Es geht über Ganzhingabe, über Auslieferung. Es geht darüber, dass unser Herz unvermischt ist und wirklich fokussiert nur noch eine Liebe hat, nämlich den Herrn. Und dann werden wir das Herz Gottes verstehen und wir werden in seinem Willen sehr scharf und sehr klar beten können. Das können wir jetzt auch schon, aber es ist noch ein bisschen vermischt. Es ist noch ein bisschen halbherzig manchmal. Aber ich glaube, dass der Herr uns wirklich ergreifen möchte. Ganz und gar. Und vergesst nicht, der Herr möchte nicht Arbeiter für sich. Er möchte Söhne und Töchter, mündige Söhne und Töchter auf Augenhöhe, eine Braut, die nur noch eine Liebe hat. Er möchte Freunde, mit denen er sein Herz teilen kann. Und ich möchte gerne das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Der Herr möchte Freunde haben, denen er seine Geheimnisse mitteilen kann. Und ich wünsche mir, so jemand zu sein, dass der Herr das Bedürfnis hat, mir etwas mitzuteilen, bevor er etwas tut in der Welt, weil ich so nah an seinem Herzen bin, dass er das gerne mir erzählen möchte, bevor er es tut. Und ich lade euch ein, einfach mit mir aufzustehen. Wir wollen beten.